im Studio ist jetzt Malaika. Und Malaika ist dabei beim interkulturellen Theaterstück Das Spinnennetz zwischen zwei Welten. Hallo Malaika.
Hallo.
Was ist das für ein Theaterstück, Das Spinnennetz? Worum geht's da?
Ja, da geht es um eine afroeuropäische Frau, die irgendwo vermutlich in Westafrika aufwächst und die dann im Erwachsenenalter nach Europa kommt. Weil sie hat einen Vater aus Europa, der holt sie dann zu sich.
Ja. Wie ist das Projekt entstanden? Ihr habt es ja selber entwickelt.
Ja, also der Lassana Yao, nein, Moment, ich habe den Namen durcheinander gebracht. Lassana Justin Yao, ich nenne ihn einfach Yao, ganz kurz. Er kommt aus Burkina Faso und war als Trommel- und Tanzlehrer öfters mal hier in Deutschland auch gebucht. Und da habe ich den in Tübingen kennengelernt durch einen gemeinsamen Freund. Und er hat mir erzählt, damals habe ich wenig verstanden, aber genug auf Französisch, dass er Theaterstücke schreibt und einfach Stücke hat, die auch auf mich passen würden, von meiner Situation her als Afrodeutsche. Ja, ich war natürlich genug beschäftigt mit meiner Musik. Und war unterwegs viel. Dieses Jahr habe ich gesagt, okay, jetzt hätte ich Kapazität und auch Lust, ein Projekt zu machen. Und ja, so sind wir da zusammengekommen.
Und wie seid ihr vorgegangen? Wie lief's? Die einzelnen Schritte von der Idee bis zur jetzt erste Aufführung war ja schon, ja.
Ja, also geholfen hat, dass ich sowieso einen Kurs gerade belegt hatte, ein Wahlfach über Projektmanagement. Da habe ich sowieso überlegt, okay, welches Projekt mache ich? Und ich bin eine Praktikerin, ich möchte Sachen dann auch durchführen, wenn ich sie schon plane. Und dann haben wir beschlossen, dass ich das mache. Ich war schon über ein Jahr im Taktrat Mitglied und habe über Projekte mitentschieden. Und dann habe ich die Idee gehabt, dass zeitlich alles gepasst hat, das Projekt dort auch zu beantragen. Und in Tübingen praktisch zu starten.
Was habt ihr da dann eingereicht?
Die
Idee quasi, ne? Also der einzelne Schritt, da musst du ja dann ein Projekt, wenn du sagst auch Projektmanagement, ne? Diese Idee irgendwie auch präsentieren.
Konzipieren, ne? Sozusagen. Ja, also es war die Idee, ein interkulturelles Theaterstück anzubieten. Das dann aber auf jeden Fall im Nachhinein, nach der Aufführung, dann in eine Diskussion münden soll. Also ganz wichtig war uns dabei, dass man in diese Lebenswelt der Mariam, so heißt die Hauptfigur, die ich auch spiele, dass man einfach sich reinversetzen kann, wie es einfach menschlich aussieht, in einer Person und um eine Person rum, die man auf einmal dann hier in Europa kennenlernt und die aber noch eine riesige Lebensgeschichte, die verborgen ist, mitbringt. Und das einfach als, wie kann man das sagen, ja, also dass man das praktisch als Platzhalter dann auch nimmt für die Erfahrungen, die Menschen, und in diesem Zusammenhang haben wir es für Jugendliche eigentlich vorgesehen, ab 16 Jahren, dass die einfach mit verweben. Also Spinnennetz passt jetzt gerade auch. Ja, dass sie eben selber ins Nachdenken kommen, wenn sie jetzt nicht selber betroffen sind oder eben Eigenes auch erzählen können.
Wie hast du dich dieser Figur angenähert?
Ja, ich musste mich immer mal wieder distanzieren. Also der Aufbau von dem Theaterstück ist auch ganz verrückt eigentlich, weil also die Leute sind meistens überrascht, weil es ist wirklich ein Monolog. Es wird einfach, die Mariam erwischt man in einer Situation in Europa und dann fängt sie immer wieder an zu erzählen aus verschiedenen Punkten in ihrem Leben. Und am Anfang hat man eben diesen Trommelwirbel, man hat so ein kleines Trommelorchester, man hat Gesänge, Tanz, also man hat so richtig diese afrikanische Atmosphäre. Dann eben diesen langen Monolog und am Ende nochmal. Es ist, ich bin jetzt gerade abgeschweift. Wo war ich?
Ja, die Figur quasi selber mit Leben zu füllen, oder?
Ja. Ne?
Ja. Aber ja, ja, klar, da gehört natürlich auch die Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte der Figur zu.
Genau, und bei mir persönlich, da ich einen Vater aus dem Kongo habe, aus der Demokratischen Republik Kongo, den ich auch spät kennengelernt habe und eigentlich in einer weißen deutschen Familie groß geworden bin, Adoption genauso wie in der Geschichte auch eine Rolle spielt. Ja, also da hat schon ziemlich viel sich in mir natürlich bewegt. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich mich nicht großartig verstellen muss, um die Rolle zu spielen, ehrlich gesagt. Obwohl natürlich die Themen nicht genau meine sind. Es kommen manche Highlights, die einfach mit meinem Leben jetzt mal gar nichts zu tun haben. Da muss man echt manchmal, also mit dem Schauspielern habe ich keine Erfahrungen, schauen, okay, wie kann ich authentisch spielen, ohne mich gleichzeitig so zu verlieren. Das ist ganz interessant.
Wie wird denn die bikontinentale Herkunft im Stück dargestellt und wie hast du sie erlebt persönlich?
Wie genau meinst du das?
Also ich meine, was macht es eigentlich aus, eine bikontinentale Herkunft zu haben? Wie kann man das theatralisch vor allem in so einem Monolog darstellen? Vielleicht irgendwie die Bereicherung, die das bedeutet, aber auch die inneren Konflikte.
Genau. Es kommt sehr viel Sehnsucht rüber, also meiner Ansicht nach. Es ist natürlich die Verwurzelung, diese ganz natürliche Verwurzelung mit dem, wie man aufgewachsen ist und wer die Hauptbezugsperson zum Beispiel war. Also da ist ein sehr starker Bezug. Also zum Beispiel kommt sie auch nach Hause, wirft ihr Jackett von sich, ihre ordentlichen Schuhe von draußen und ja, zieht ihre Schlappen an und einen Wickelrock. Und also da kommt dann einfach raus, okay, sie passt sich ja ans europäische Leben an, aber was wirklich auch zu ihr gehört, sind solche Kleinigkeiten, die sie von zu Hause kennt. Und ja, also das Binationale hat aber ganz viel mit innerer Zerrissenheit zu tun, auf jeden Fall. Oft ist es ja auch so, dass man nur eine Herkunft kennt und die andere Herkunft nicht so genau, nicht so tief kennt. Also man kann, es gibt Fälle, wo es wirklich ganz toll ist, also wo beide Eltern auch dann zusammenleben und zum Beispiel, also das Elternteil, das von woanders herkommt, die Kinder oder das Kind regelmäßig auch in die Familie dorthin mitnimmt, wenn das in irgendeiner Art möglich ist, wenn da eine Regelmäßigkeit da ist, dann ist zwar nicht 50-50, aber es wird also in die Entwicklung mit rein, also es wächst in die Entwicklung mit rein. Und wenn das erst sehr spät im Leben kommt, dann hat man viel, Mann oder Frau, je nachdem, viel Nachholbedarf und man hat schon eine bestimmte Art von Ungleichgewicht, das man mitbringt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das andere Menschen da weniger damit zu kämpfen haben, weil also es gibt dann vielleicht größere kulturelle Unterschiede oder so, aber ich glaube so, ja, also die totale Balance gibt es, glaube ich, bei keinem Lebensentwurf.
Gibt es bei der Figur Mariam auch irgendwie Konflikte zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung? Taucht das auf? Auch die Fremdbeschreibungen, die auf sie gestülpt
also
werden?
Also die Zuschreibungen.
Genau.
Auf jeden Fall. Also das schon, das fing ja in ihrem Herkunftsland schon an. dass sie da einfach heller war als üblich. Die Haare vielleicht auch ein bisschen anders. Und da wurde sie auch schon, hat sie schon den Albino-Stempel gehabt. Und da war auch war Distanz da von den anderen. Es war einfach klar, dass irgendwas anders war bei ihr.
Und ja. Wie geht diese Figur damit um?
Also erstens mal wird sie von ihrer Bezugsperson sehr geschützt. Also so in einen geschützten Rahmen gebracht, aber gleichzeitig hat sie dadurch auch mehr mit Erwachsenen als mit Kindern zu tun, also mit Gleichaltrigen. Also sie hat automatisch, sie wächst in so einer Sonderrolle auf und bricht da auch irgendwann aus. Ja.
Und wie war das bei dir persönlich? Du hast erzählt, du hast den Kongo erst relativ spät kennengelernt. Oder
Habe ich noch gar nicht kennengelernt.
Ach so, ja, aber dich damit auseinandergesetzt, mhm, mit dieser Herkunft. Hattest du auch mit Zuschreibungen zu kämpfen oder dich damit auseinanderzusetzen? Mhm. Und wie hast du das erlebt?
Also ich muss sagen, dass ich mich noch ziemlich genau weiß, wo der Bruch war. Das war nämlich die Zeit, als ich in den Kindergarten gekommen bin. Davor war alles okay, alle fanden mich süß. Ich war in meinem geschützten Rahmen. Dann habe ich das schon ziemlich als erbarmungslos erlebt. Also unter den anderen Kindern war ich sehr ausgegrenzt. Also ich bin ja auf dem Land auch aufgewachsen und so, und es war zu der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, echt eine Seltenheit, dass man also ein afrodeutsches Kind in einem Dorf oder in einer ganzen Gegend überhaupt hat. Ja.
Und wie geht man dann als Kind damit um, wenn man erfährt, dass man irgendwie anders gemacht wird oder anders wahrgenommen wird als alle anderen Kinder? Mhm. Entwickelt man dann Strategien?
Man versucht, einen Pony zu haben, wie die anderen auch, der runterhängt, einem ins Gesicht bis auf die Augenbrauen. Man will sich die Haare glatt schneiden lassen beim Friseur. Man versucht, sich mit der Wurzelbürste und Seife die Haut heller zu schaben. Und ja, ich habe mir, glaube ich, einmal sogar so eine ganze große Dose Nivea-Creme in die Haare geschmiert, weil die Haare dann so schön hingen. Also ich hatte wirklich einen ordentlichen Afro, der nicht gehangen ist. Und wirst später gemerkt, wenn man die wachsen lässt und nicht kämmt, dann hängen die auch ein bisschen. Ja, also man versucht, den Idealen, also dem Mehrheitsbild zu entsprechen und schafft es nicht und wird... Also ich habe es dann nochmal so eine Stelle gehabt in der Pubertät, wo ich gemerkt habe, okay, die Ersten haben jetzt ihren Freund, und habe dann mitgekriegt, naja, wahrscheinlich bist du einfach zu anders. Also das hatte ich dann mit ein bisschen Mitleid dann schon mal gemeint. Und ja, das war schon ein bisschen hart, aber generell diese Erlebnisse sind dann auch viel größer als die ganzen anderen, die einen total so akzeptieren, wie man ist. Also an was man sich erinnert, sind dann solche Dinge. Ja.
Und wann kam dann eher dieser Stolz zurück? Also das ist das quasi, dass du das Anderssein auch als Stärke sehen kannst?
Also irgendwann hat es dann nochmal geknackt, und ich glaube, das war so, als ich 19 war oder so, da habe ich dann wirklich ich war sehr rebellisch dann irgendwann. Ich habe einfach coole Fassade gekriegt und so, und habe mir so Respekt einfach verschafft auch. Es war aber innen drin einfach sehr verletzlich, und irgendwann habe ich dann gemerkt oder vielmehr Feedback gekriegt, klare Rückmeldung, dass es mir ja wohl doch sehr viel ausmacht. Und dann habe ich einfach meinen Vater gesucht, und das war so ein Prozess. In der Zeit habe ich einfach viele Kurse auch gemacht und mich geöffnet, mehr über meine Wurzeln rauszufinden, also auch in mir drin halt. Ja. Und das war dann so der Umschwung, wo ich kapiert habe, es ist vielleicht sogar ein Segen, diese Herkunft.
Was hast du da alles gefunden bei der Recherche? Oder gelernt auch über dich?
Ich habe mich sehr auf Natürlichkeit konzentriert. So. Also ich war mir klar, dass ich einfach von innen raus irgendwas in mir habe, was sehr stark ist und was für sich selber sorgen kann und sich im Gleichgewicht halten kann. Ich habe einfach angefangen, daran zu glauben. Und das war, glaube ich, mal so ein Punkt.
Im Prinzip ist es ja dann ein autobiografisches Theaterstück, so ein bisschen.
Ein bisschen, außer dass eben die Themen, also ich nicht alles erlebt habe, was die Mariam erlebt hat, aber von dem größeren Rahmen absolut.
Und du hast die Schwierigkeit dargestellt, zum einen, du kennst es und kannst es deswegen gut spielen, zum anderen bringt es ja auch Emotionen oder so hoch. Wie bist du damit umgegangen, mit dieser Mischung aus Nähe und Distanz?
Dass ich manchmal keinen Bock hatte, den Text zu lernen. Also ganz unbewusst habe ich ab und zu einfach diesen Text nicht mehr lernen können. Ich habe, hat mich manchmal genervt, was da alles drin. Also es war schon ziemlich, also ich war manchmal etwas allergisch drauf. Aber dann irgendwann kam so dieser Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das bist nicht du und das ist dir alles nicht passiert. Und jetzt mach das mal, das hat einen Sinn, dieses Stück, und und es wird sicherlich auch was bewegen in mir. Darauf habe ich dann einfach vertraut, dass es auch ein guter Prozess ist.
Ja. Und was möchtest du gerne in dem Publikum, in die ZuschauerInnen bewegen? Was ist das Ziel von dieser Verkörperung von Mariam?
Das Ziel soll eigentlich Verständnis sein oder ja, Empathie, sagt man auch so schön, dass einfach, egal wie fremd einem jemand vorkommt oder wie kurz er vielleicht in Deutschland ist oder wie auch immer, also dass man einfach sich, oder wenn sich jemand auch auffällig benimmt, also es gibt ja auch, also ich habe mich als Teenager extrem auffällig in der Schule benommen, also manche Lehrer haben dahinter geblickt, aber manche waren einfach nur genervt, und dass einfach klar ist, dass Dinge dahinter liegen, die man einfach noch nicht entdeckt hat und nach denen man einfach auch nicht gefragt hat. Und also auf jeden Fall Verständnis, dass es nicht einfach ist, alles in Einklang zu bringen, was man so mitbringt. Ja.
Wie waren die Reaktionen nach der ersten Aufführung?
Also die erste jetzt, also wir hatten ja schon eine kleine Aufführung in Reutlingen, die war aber leider nicht so großartig besucht, also auf die konzentrieren wir uns nicht, sondern die in Tübingen im Brix. Die war wirklich klasse. Also wir hatten wirklich auch die Zielgruppe da. Wir hatten viele junge Menschen da. So, ja, Jugendliche, junge Erwachsene, paar Bekannte von mir auch, die schon ein bisschen älter sind. Also ich war sehr, sehr aufgeregt, weil wir hatten die gesamte Trommelgruppe dabei. Das waren 6 Leute dann, also es war ziemlich viel los auf der Bühne und danach war Cut und dann war wirklich, kam ich alleine auf die Bühne, das war sehr aufregend. Und ich habe nicht gedacht, dass es alle durchhalten. Es sind alle da geblieben und es sind alle Mucksmäuschen still aufmerksam gewesen und haben danach in der Diskussion dann auch, nachdem das Eis ein bisschen gebrochen war, auch Rückmeldungen gegeben, dass sie erst gedacht haben, oh, was kommt jetzt und so, aber dass sie wirklich dann richtig auch richtig drin waren und so. Also das war schon ganz cool eigentlich.
Warum hat sich Yaho dazu entschieden, eine weibliche Hauptfigur zu porträtieren?
Das müsste man ihn jetzt wahrscheinlich selber fragen, aber er hat jetzt schon das zweite Stück hier in Deutschland aufgeführt, das das sich um eine Frau dreht. Also das erste hieß die nackte Frau oder die Frau, unsere nackte Frau. Und also ihm sind Frauenthemen extrem wichtig. Er hat auch in Mali schon Kampagnen gemacht gegen diese Beschneidung an Frauen und so. Und ja, also wahrscheinlich hat er einfach wirklich ein starkes, ja, einen starken Support für Frauen, würde ich mal sagen.
Und ist ihm diese Insicht der Frau in den Monologen gelungen, würdest du sagen?
Also die Monologe sind eher erzählerisch. Also, aber er schreibt schon sehr, ja, sehr viele Emotionen da rein. Also sehr dramatisch, sehr fesselnd, das schon.
Aber dass ein Mann, auch da ist es ja wieder ein Mann, der sich in eine Frau reinversetzt und quasi ihr Dinge in den Mund legt.
Na, ich muss sagen, ich habe ganz viel, also muss auch dazu sagen, es wurde übersetzt aus dem Französischen und wir haben, also der erste Teil der Proben war eigentlich Text umschreiben, wo ich dann gesagt habe, boah, das sage ich nicht. Also das war dann schon, also ich war dann schon ziemlich beteiligt, die Sache noch ein bisschen zu schleifen und so, ja.
Also du hast die Rolle selber dann nach deinen Vorstellungen geformt?
Ja, so ein bisschen schon, ja. Also manche Sachen hat er mich aber dann mir genau erklärt, warum das so und so und so ist, weil ich, ja, und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann akzeptiere ich es. Ich weiß, ich bin die Schauspielerin, ich verkörpere Mariam, ich bin es nicht, also gut.
Wie läuft's ab? Am Anfang ist Musik und dann anderthalb Stunden Monolog, oder?
Nee, so lange nicht. Also es ist ungefähr 30 bis 40 Minuten, erzählt die Mariam dann.
Und vorher Trommler und nachher auch nochmal, oder?
Ja,
Teil, Musik ist
danach
Teil.
Auch nochmal. Also davor ist ungefähr eine Viertelstunde und Tanz ist auch dabei und dann am Ende nochmal zum Abschluss, ja.
Und es gibt nochmal zwei Vorstellungen hier im Sudhaus am 7. und am 8. November. Am 7. November um 18 Uhr und am 8. November um 16 Uhr. Anmeldungen auf deiner Webseite malaikamusic.de/live. Und oder kriegt man es auch über die Sudhaus-Seite? Ist es, glaube ich, da war es noch nicht drauf.
Nee. Also,
ihr habt privat gemietet.
Und genau, also wir sind verantwortlich für die Anmeldungen. Also wir haben den Theatersaal für 2 Tage. Ja, die Anmeldungen müssen über uns gehen. Ja. Also direkt über Kaloyelen geht auch. Also kaloyelen@outlook.de, glaube ich.
Genau.
Genau, an die E-Mail-Adresse kann man auch schreiben, wenn man kommen möchte. Es wäre auch toll, wenn der Sonntag auch genutzt wird, weil wir haben bis jetzt schon, wir haben einmal richtig Werbung gemacht und da kamen schon einige Anmeldungen für den 7. an. Also wenn der 7. voll ist, dann werden wir einfach den anderen Termin noch vorschlagen. Ja.
Also Samstag, Sonntag, 7. November, 8. November und da spielst du nur, quasi bist du nur Schauspielerin. Mhm. Und die Musik, das ist der andere Teil von deinem Leben, aber auch ein sehr wichtiger Teil, ja.
Mhm.
Also, und da hast du auch ja deine Gitarre dabei und spielst uns noch was, bevor die Sendung hier in 9 Minuten zu Ende geht. Ja, zur Musik, wie bist du zur Musik gekommen? Ist das auch schon von Kindheit an?
Von Kindheit an hatte ich die Idee, meine Mutter fand es aber nicht so gut. ja, ich habe einen Alleinunterhalter gesehen, habe gesagt, boah, das will ich auch machen. Hat sie gesagt, na, jetzt komm. Und aber es kam eher später, so Tracy Chapman und Sade haben mich total fasziniert, muss ich sagen. Ja, da habe ich mich dann ein bisschen ausprobiert im Teenageralter, aber irgendwann hat es auch nachgelassen und dann, ja, erst später wieder habe ich mit Gospel angefangen in der Kaserne, also richtig African-American Gospel und ja, Jazz und dies und das, alles Mögliche ausprobiert und dann habe ich halt meine eigenen Dinge niedergeschrieben über Pan-African Soul und das war dann mein Debütalbum, ja.
Und unter dem Genre, also das ist so eine Genrebezeichnung, die du immer noch gelten lässt, Pan-African Soul?
Das war der Name vom Album. Also Genre finde ich immer schwierig. Also mir gefällt Reggae, mir gefällt Afrobeat, alles Mögliche. Also von dem her würde ich mich ganz offen lassen. Es hat jetzt sowieso schon ewig gedauert. Ich habe noch kein neues Album raus. Das macht aber auch nichts. Es wird kommen, wenn es Zeit ist. Und ich mache einfach Musik. Aber wichtig ist mir, dass ich selber schreibe oder zusammen mit anderen schreibe. Also ich, ja, es muss schon ein kreativer Prozess sein, der sich da ausdrückt. Ja.
Was hast du uns mitgebracht? Was spielst du jetzt für uns?
Ich glaube, ich spiele anlässlich des Themas jetzt auch den Song Stronger. Ist der erste, den ich ganz alleine auf der Gitarre geschrieben habe und der auch mit meiner Autobiografie ein bisschen zusammenhängt.
Malaika hier bei uns im Studio live mit der Gitarre.
Und wenn wir von der Musikerin Malaika sprechen, können wir sogar Akeva Malaika sagen. Spielst du denn das Stück am Ende noch?
Wenn wir noch, wenn es noch reicht, wir haben noch 6 Minuten insgesamt.
Dann spiele ich den nämlich jetzt. Auf den habe ich nämlich mehr Lust.
Spontane Umentscheidung.
Richtig. Find us in all of Babylon's nations. African seeds spread all over the world. All over the world.
Akeva Malaika, live hier bei uns bei Newcomer News. Vielen Dank für die offenen Worte und das schöne Lied.
Danke dir auch für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir erwähnen es nochmal, 7. und 8. November gibt es das Theaterstück mit Malaika als Schauspielerin. Das Spinnennetz zwischen zwei Welten heißt das Stück. Und es läuft hier im Sudhaus, 7. und 8. November. Vielen Dank, dass du da warst und alles Gute, toi, toi, toi.
Euch auch noch. Dankeschön.